Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir stellen uns heute unter einen Abschnitt aus dem Buch der Propheten Jesaja. Wir setzen also fort in unserer Predigtreihe aus Jesaja. Und wir lesen heute den Abschnitt Kapitel 30, die Verse 1 bis 17. Jesaja Kapitel 30. Wir lesen die Verse 1 bis 17. Der Predigttext ist dann speziell der Vers 15. Aber erstmal den ganzen Zusammenhang. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Trankopfer ausgießen ohne meinen Geist und so Sünde auf Sünde häufen, die sich aufmachen, um nach Ägypten zu ziehen, aber mich fragen sie nicht um Rat, um sich unter den Schutz des Pharao zu flüchten und Zuflucht zu suchen im Schatten Ägyptens. Aber der Schutz des Pharao wird euch zur Schande werden und die Zuflucht unter dem Schatten Ägyptens zur Schmach. Denn ihre Fürsten sind in Zoan gewesen und ihre Boten bis nach Hanes gekommen. Aber sie müssen doch alle zu Schanden werden wegen eines Volkes, das ihnen nichts nützt, das ihnen weder Hilfe noch Vorteil bringt, sondern Schande und Spott. Ausspruch über die Tiere des Südens. Durch ein bedrängtes und geängstigtes Land, woher die Löwin kommt und der Löwe, die Otter und der fliegende Drache, schleppen sie auf dem Rücken der Esel ihren Reichtum und auf dem Höcker der Kamele ihre Schätze zu einem Volk, das nichts nützt. Denn Ägypten ist Dunst und hilft gar nichts. Darum habe ich es genannt, das stillsitzende Ungetüm. Geh du nun hin und schreibe ihnen das auf eine Tafel und verzeichne es in ein Buch. Und es soll bleiben für einen zukünftigen Tag, für immer, bis in Ewigkeit. Nämlich, es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne, Söhne, die das Gesetz des Herrn nicht hören wollen. Die zu den Sehern sagen, ihr sollt nicht sehen. Und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Verlasst den Weg, biegt ab von dem Pfad, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Darum, so spricht der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verwerft und euch auf Gewalttätigkeit und Verdrehung verlasst und euch darauf stützt, darum wird euch diese Sünde sein wie ein Bruchstück, das herunterfallen will, das heraustritt aus einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Und er wird sie zerbrechen, wie man ein Töpfergeschirr zerbricht, das schonungslos in Stücke geschlagen wird, sodass man unter seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, mit der man Glut vom Herd holen oder Wasser aus einem Tümpel schöpfen könnte. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt, sondern ihr sagt, nein, wir wollen auf Rossen dahin fliegen. Darum werdet ihr auch dahin fliehen. Wir wollen schnell davonreiten. Darum werden eure Verfolger noch schneller sein. Tausend von euch werden fliehen vor dem Drohen eines Einzigen. Ja, wenn euch fünf bedrohen, so werdet ihr alle fliehen, bis euer Überrest geworden ist, wie ein Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges und wie ein Banner auf einem Hügel. Soweit die Heilige Schrift. Ich lese uns aber noch einmal den Predigtvers 15. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Gemeinde Jesu Christi, Ich habe mal geschaut, wir sind jetzt schon weit über 3 Jahre in dieser Predigtreihe aus dem Buch Jesaja unterwegs. Und wir sind noch nicht einmal in der Mitte des Buches angelangt. Was auch daran gelegen haben kann, dass ich zwischendurch die eine oder andere Pause eingelegt habe. Aber doch kann man nach nunmehr 30 Kapiteln schon mal sowas wie ein Zwischenfazit ziehen. Und das Zwischenfazit würde so aussehen, wir würden feststellen, dass die Botschaft des Buches Jesajas eigentlich nicht besonders vielfältig ist. Sie kommt in vielerlei Gestalt daher, in sehr unterschiedlichen Bildern und Beschreibungen, aber im Grunde ist sie jedes Mal dieselbe. Gott kündigt seinem Volk durch den Mund Jesajas immer 2 Dinge an. Gericht und Erlösung. Und zwar so, dass diese beiden miteinander verbunden sind. Einander sozusagen bedingen. Und ein Vers, den ja vielleicht jeder auswendig kann mittlerweile, der Vers Jesaja 1,27 fasst das sozusagen programmatisch zusammen, wo es heißt, nach der Elberfelder Übersetzung, die an der Stelle etwas besser ist, Zion wird durch Gericht erlöst. Das ist die Verkündigung Jesajas. Aber diese Art der Verkündigung ist keine Spezialität Jesajas. Es ist vielmehr das Wort Gottes, das der Heilige Geist Jesaja hier in den Mund legt. Und darum finden wir gleiche oder ähnliche Aussagen auch in anderen Abschnitten der Heiligen Schrift. Ja, so zum Beispiel auch in unserer ersten Schriftlesung, in der Jesus Christus selbst am Wort ist. Ja, er hält dort eine sehr harte Rede. Er bringt eine Anklage vor. Und ebenso wie bei Jesaja, heißt es auch bei Jesus, rund 800 Jahre später, aber ihr habt nicht gewollt. Die Situation war zur Zeit Jesajas und zur Zeit Jesu im Prinzip die gleiche. Das ungläubige Volk von Juda, von Jerusalem, weigerte sich, auf den Herrn zu hören und sich dem Wort Gottes zu beugen. Sie gingen lieber ihre eigenen Wege. Die Gottlosen in Juda stellten sich nicht nur gegen die Propheten, sondern damit gegen den Heiligen Geist, der durch die Propheten redete. Der Heilige Geist ist es, der diese ernsten Warnungen ausspricht. Übrigens nicht nur gegenüber Juda, sondern gegenüber jedermann. Und er gibt auch den ernsten Aufruf in unserem Predigtvers: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Aber der rebellische Geist des Volkes stellt sich gegen den Geist Gottes und schlägt alle Warnungen und Aufrufe in den Wind. Und die Folge ist der völlige Untergang im Gericht. Wie es unser Text ankündigt, wir werden noch genauer drauf zu sprechen kommen. Ja, und wie es auch 800 Jahre später Jesus Christus ankündigt. Aber ihr habt nicht gewollt. Ja, gerade in einem reformierten Umfeld wirft so ein Satz natürlich viele Fragen auf. Wie ist dieser Unwillen zu verstehen? Dieser Widerstand gegen Gottes Wort, gegen Gottes Verheißung. Das ist ja eine sehr traurige Zustandsbeschreibung. Aber bedeutet das nicht, dass Jerusalems Unwillen Gottes Verheißung, Gottes Willen ihnen gegenüber kraftlos macht? Das wäre eine sehr fatale Botschaft. Ja, denn machen wir uns nichts vor, den Unwillen, der uns hier bei Juda beschrieben wird, den nehmen wir doch auch in uns selbst wahr. Mal mehr, mal weniger. Aber den nehmen wir wahr in uns. Das ist unser Unwillen. Und darum ist es wichtig zu wissen, dass die Botschaft dieses Verses im Ganzen betrachtet, wie immer, eine zweifache ist. Sie ist erstens eine klare Warnung. Eine Warnung davor, in gleicher Weise in den Unglauben zu fallen und sich von Gott abzuwenden. Aber sie ist zweitens, und im Licht des ganzen Wortes Gottes betrachtet, auch ein Trost. Ja, also vielleicht kehrt Jerusalem nicht um. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie nicht umkehren. Aber die Verheißung bleibt dennoch bestehen. Mehr noch, sie erfüllt sich gerade dadurch, dass durch den Untergang des gottlosen Volkes der Überrest gerettet wird, wie es der Vers 17 in unserem Abschnitt ja auch schon andeutet. Also diesen Unwillen Jerusalems, den wollen wir heute mal etwas näher betrachten und dabei drei Fragen beantworten. Erste Frage: Worin zeigt sich Jerusalems Unwillen? Zweite Frage: Welchen Grund hat Jerusalems Unwillen? Und dritte Frage: Welche Folgen hat Jerusalems Unwillen? Worin zeigt er sich? Was ist der Grund? Und was sind die Folgen des Unwillens? Den Anlass für diese Aussage, für diese Klage über das Volk, finden wir in den ersten Versen des Kapitels 30. Ja, in den Versen 1 bis 14 wird ein Vorhaben aufgedeckt, das das Volk sich ausgedacht hatte. Und dazu müssen wir kurz auf die historische Situation schauen, die damals herrschte. Wir erinnern uns vielleicht noch ganz dunkel an frühere Abschnitte aus dem Buch Jesaja, in denen Jesaja immer wieder vor den Assyrern gewarnt hatte. Ja? Also in denen er quasi einen Angriff Assyriens auf Juda als Gericht Gottes angekündigt hatte. Ja, vom Volk hatte er damals bestenfalls Gleichgültigkeit geerntet, auch Spott und natürlich auch offene Feindseligkeit. Aber das Problem war nun, dass die Ankündigung sich bewahrheitet hatte. Ja, die assyrischen Armeen waren sozusagen vor den Toren Jerusalems aufmarschiert. Und das Wort, das Jesaja so lange und eindrücklich gepredigt hatte, hatte sich als wahr erwiesen. Ja, dann möchte man doch meinen, dass das Volk jetzt endlich mal aufwacht, oder? Jetzt können sie doch das Wort Gottes nicht länger ignorieren. Jetzt, wo der Beweis für die Wahrheit erbracht ist. Aber es ist wie auch sonst bei Leuten, die so halb spöttisch nach einem Beweis für Gott fragen, aber sich dann einfach weigern, die offensichtlichen Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen. So war es auch in Juda. Der Anmarsch der Assyrer war für sie kein Anlass, sich an die Worte Jesajas zu erinnern, sondern sie betrachteten das als eine völlig neue, unerwartete Situation, auf die man jetzt irgendwie reagieren musste. Und wie reagierte Juda? Nun, sie wendeten sich für Hilfe an Ägypten. Also statt sich an den Kopf zu fassen und zu rufen, wie blöd waren wir, dass wir nicht auf Jesaja gehört haben, aber jetzt wollen wir auf ihn hören, jetzt wollen wir unsere Hilfe endlich bei Gott suchen. Stattdessen suchen sie Hilfe beim Erzfeind des Volkes Gottes in Ägypten. Ja, Ägypten, das Haus der Knechtschaft. Wir hatten es gerade in der Gesetzeslesung nochmal vor Augen. das Haus der Knechtschaft, aus dem Gott sie einst unter vielen Wundern herausgeführt hatte. Ja, diese Antithese, dieser Gegenentwurf des Volkes Gottes. Nicht? Das Volk des Antichrist, wenn man so will. Ja, mit dem will man sich jetzt verbünden, um gegen Assyrien bestehen zu können. Natürlich, dieses Handeln widerspricht so fundamental den ausdrücklichen Anordnungen Gottes, dass man es eigentlich gar nicht hervorheben muss. Und so verurteilt Jesaja es dann auch. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, aber ihr habt nicht gewollt. Was meint Jesaja jetzt hiermit, wenn er dem Volk vorwirft, dass sie diesen Weg der Rettung nicht wollen? Was wollen sie nicht? Der Weg der Rettung ist das Vertrauen auf Gott. Ja, Gott zu vertrauen. Aber Gott zu vertrauen setzt zunächst einmal voraus, dass man ihn kennt. Und zwar als den, als der er sich in seinem Wort offenbart. Nun, dass er sich Israel offenbart hatte, das wird wohl niemand bestreiten können. Ja, wir brauchen gar nicht so weit in die Geschichte zurückzublicken. Auch zu Jesajas Zeiten gab sich Gott seinem Volk sehr deutlich zu erkennen. Nicht zuletzt durch den Mund des Propheten. Er gab sich ihn zu erkennen als der Allmächtige, der über alles regiert, der die Wege der Völker und Herrscher nach seinem souveränen Willen lenkt. Er hatte ihnen sogar offenbart, dass dieser bedrohliche König von Assyrien eigentlich nichts weiter ist als eine Säge und eine Axt in seiner Hand, um die Gottlosigkeiten aus dem Volk zu entfernen. Ja, in Jesaja 10 hatten wir das gesehen. Ja, und wie oft hatte dieser Gott sein Volk an seine Treue erinnert. Daran, dass er sein Wort hält und dass er sie gewiss retten wird. Und dass er niemanden enttäuscht oder beschämt, der auf ihn vertraut. Ja, im Stille sein und im Vertrauen auf diesen Gott lege Israels Stärke und Rettung. Sie können ihm ruhig ihre Sache überantworten. Sie können in all ihrer Not zu ihm kommen und auf Hilfe hoffen. Sie können und sollen vertrauensvoll auf ihn blicken und auf ihn warten. Aber das wollen sie nicht. Diesen einzigen Weg der Rettung, den ihnen das Wort Gottes aufzeigt, den verwerfen sie. Stattdessen laufen sie in die entgegengesetzte Richtung. Ja, sie laufen noch weiter von Gott weg und suchen aufs Neue Rettung bei sich selbst und bei der Welt. Ich meine, was soll man aus geistiger Perspektive betrachtet von einem Bündnis mit Ägypten erwarten? Welche Kraft hat denn Ägypten? Was will Ägypten gegen das Werkzeug Gottes, das der König von Assyrien ist, ausrichten? Wie will ein fleischlicher Arm gegen den mächtigen Arm Gottes bestehen? Und davon ganz abgesehen, begibt sich Israel hier freiwillig zurück in das Sklavenhaus. Zurück unter die bildliche Macht der Finsternis, aus der sie der Herr Jahrhunderte vorher schon mal herausgerettet hatte. Ja, dieser dumme Weg, Hilfe statt bei Gott, bei Ägypten zu suchen, ist das eine. Aber es kommt noch eine andere Sünde hinzu. Sie wollen nicht hören. Sie wollen nicht hören. Sie sehen mit eigenen Augen, dass sich Jesajas Prophezeiungen erfüllen. Sie wissen mit einem Blick auf die Geschichte und die Gegenwart, dass Jesaja die Wahrheit redet. Das wissen sie. Sie wissen, dass ihr Vorhaben dumm und nutzlos ist. Aber sie wollen nicht, dass Jesaja ihnen das sagt. Ja. Es ist ein widerspenstiges Volk, die zu den Sehern sagen, Verse 9 und 10, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauenden, schaut uns nicht das Richtige, sondern sagt uns angenehme Dinge und schaut uns Täuschungen. Jesaja, wenn du nicht das sagst, was wir hören wollen, dann verschwinde. Das ist ihre Haltung. Natürlich sagen sie das nicht so direkt. Auch heute verpackt man seinen Unwillen in schöne Worte. Jesaja, du siehst immer nur das Negative. Oder Jesaja, du bist in der Vergangenheit stehen geblieben. Du hast keine Ahnung, Ägypten hat sich doch in den letzten Jahren zum Besseren geändert. Jesaja, du redest nicht brüderlich mit uns. Israel ist der festen Meinung, dass Jesaja ihrem Wohlergehen im Weg steht. Sie wissen, dass er die Wahrheit sagt, dass er ihnen den einzig möglichen Weg der Rettung aufzeigt, aber sie wollen nicht hören. Ihre Sünde besteht also nicht darin, dass sie unwissend wären, dass sie nicht wüssten, dass Jesaja die Wahrheit sagt. Sie wissen es nur zu gut. Aber wir haben es hier mit einem geistlichen, mit einem ethischen Problem zu tun. Es ist ein Problem des Herzens, des Willens, des Verstandes. Der Apostel Paulus spricht dieses Problem auch mal an, das ein beständiges, ein aktuelles Problem ist, und zwar in Römer 1, wo er vom Zorn Gottes über die Menschen schreibt, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Ja, sie halten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit auf. Also sie unterdrücken die Wahrheit in Ungerechtigkeit. Obwohl sie die Wahrheit kennen, obwohl sie ihnen offenbar ist, obwohl sie ihnen klar vor Augen steht, wählen sie stattdessen die Lüge. Trotz aller Warnungen, die Gott ihnen in seinem Wort gibt. Wir haben es also hier nicht mit unwissenden Heiden zu tun, die gewissermaßen ahnungslos in ihrem Unglauben und Götzendienst leben. Nein, hier ist das Bundesvolk Gottes, das es eigentlich besser wissen müsste und das es auch besser weiß. Das macht ihre Sünde so schwer. Wer das Wort Gottes nicht kennt, der ist schuldig. Aber wer das Wort Gottes kennt und verwirft, der macht sich umso schuldiger. Stellen wir uns nun im zweiten Teil die Frage nach dem Grund für diesen Unwillen. Wenn wir heuchlerisch wären, dann könnten wir jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und uns fragen, wie denn das nun möglich ist, wie sie sich nur so dumm verhalten können, dass sie den Weg der Erlösung verwerfen und sich dem sicheren Untergang in Ägypten zuwenden. Aber wie bei dem Unwillen selbst, so haben wir auch den Grund für den Unwillen im Geistlichen zu suchen. Warum will ein Mensch dem Wort Gottes nicht folgen? Weil es ihm unlogisch erscheint? Weil es märchenhaft unglaubwürdig ist? Kann alles sein. Aber der tiefste Grund, warum Menschen das Wort Gottes und den Glauben daran verwerfen, ist, dass sie den Unglauben und die Gottlosigkeit lieb haben. Die Feindschaft gegen Gott hat eine Gegenseite. Das ist die Liebe zur Sünde. Die Feindschaft gegen Gott, die jedem Menschen von Natur aus anhaftet, bedeutet, dass wir die Sünde lieben. Bestimmt unser ganzes Denken und Urteilsvermögen. Und darum können wir uns nicht auf die Seite Gottes stellen, sondern wir stellen uns immer gegen ihn. Und es ist nur logisch, dass sich auf dem Weg des Unglaubens und der Feindschaft gegen Gott kein Vertrauen auf eben diesen Gott entwickeln kann. Das geht ja nicht, ne? Gott zu vertrauen heißt, ihn zu kennen und sich ihm und seinem Wort und seinem Bund unterzuordnen. Ich muss wissen, dass er mich liebt. Dass er meine Sicherheit will. Dass er mein Wohl sucht. Dass er mein Heil, meine Erlösung bewirken will. Das muss ich wissen. Darauf muss ich vertrauen. Ich habe vor einigen Wochen eine Bergwanderung in einer kleineren Gruppe mitgemacht. Die war von einem Arbeitskollegen organisiert, der sich in dem Gebiet recht gut auskannte. Für mich war die Gegend neu und unbekannt. Und die war auch teilweise nicht ganz ungefährlich. Ja, es war ein etwas schwieriger Weg. Aber was habe ich gemacht? Was hat jeder gemacht, der diesen Weg nicht kannte? Wir haben uns diesem Bergführer anvertraut. Ja, ich habe gewusst, dass er den Weg kennt, dass er vor möglichen Gefahren warnt. Und wenn ich auf dem Gipfel ankommen wollte, dann hatte ich gar keine andere Wahl, als ihm zu folgen. Das heißt, ihm zu vertrauen. Ja, darauf zu vertrauen, dass er nicht mein Feind ist, der mich über die nächste Klippe in den Abgrund stürzen will, sondern dass er mein Bestes will und mir den sicheren Weg zum Gipfel und natürlich auch wieder runter zeigen will. Und so wurde es ein sehr schöner Ausflug. Ja, und ganz ähnlich ist es auch in unserem Verhalten gegenüber Gott. Die große Voraussetzung, damit wir ihm vertrauen können, ist zunächst mal das Wissen, dass er uns liebt. Dass er allmächtig ist und nichts und niemand seinen Willen überwinden kann. Dass er alle unsere Feinde in seiner Hand hält, egal ob das Assyrien oder Ägypten oder der Teufel selbst ist. Und auch, dass seine ganze Vorsehung und alles, was er tut, nur unserem Besten dient. Wenn wir das wissen, dann können wir den Propheten Jesaja bestätigen, der sagt, im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Wenn wir aber im Unglauben bleiben, dann kann es kein Vertrauen und folglich auch keine Stärke geben. Achten wir auch darauf, wie der Herr in dem Predigtvers 15 bezeichnet wird. Als der Heilige Israels. Nicht? Gott ist heilig. Er sondert sich ab von allem, was ihm widerspricht. Also von allem Unheiligen. Aber Gott ist nicht nur in sich selbst heilig, sondern er ist ausdrücklich auch der Heilige Israels. Er will also, dass auch sein Volk Israel heilig ist. Er will, dass sein Volk die Sünde hinter sich lässt, dass es sich ihm weiht und seine Ehre sucht. Weil dafür braucht es eine Umkehr. Sein Volk muss sich umwenden um 180 Grad, muss dem falschen Weg den Rücken kehren, darf nicht mehr nach Ägypten laufen, muss sich abwenden von der Sünde und neu, voller Vertrauen, allein in die andere Richtung blicken, nämlich auf Gott und von ihm die Rettung erwarten. Der Gottlose will das nicht. Er will nicht auf Gott vertrauen, weil er Gott nicht will. Er will nichts mit Gott zu tun haben. Nicht? Wie es hier heißt, lasst uns mit dem Heiligen Israels in Ruhe. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Genauso wenig will Gott etwas mit ihnen zu tun haben. Denn jede Form von Unheiligkeit ist dem Heiligen Israels ein Greuel, den er weit von sich stufen muss, in die äußerste Finsternis, ins ewige Verderben. Gott empfindet keine Liebe, kein Mitleid, kein Erbarmen mit den Gottlosen. Es ist ein Mythos. Der dreieinige Gott liebt sich selbst und alle die, die in Jesus Christus Anteil an der Gemeinschaft mit Gott haben. Außerhalb von Christus sind die Unheiligkeit und Gottes ewiger Zorn. Wir sehen also, nicht nur die Werke von Juda waren ein Problem, sondern ihr Denken, ihr Wesen, ihre Natur, das ist die eigentliche Wurzel des Übels. Es ist ein widerspenstiges Volk, lügenhafte Söhne. So werden sie hier charakterisiert. Ihre gottlosen, ungerechten und unheiligen Werke entspringen ihrem sündigen Herzen. Ihr ganzes Wesen ist gegen Gott gerichtet. Und darum können und wollen sie die Wahrheit nicht hören, nicht verstehen und natürlich auch nicht annehmen. Ja. Die Menschen in Juda sind als natürliche Menschen Sklaven der Sünde. Sie liegen sozusagen in Ketten und können gar nicht anders, als sich der Lüge zu wenden. So verdreht, so versklavt ist ihr Wille, dass sie aus freien Stücken, freiwillig den Weg in den Untergang laufen. Ja, und für diesen sündigen, natürlichen Menschen, egal ob der jetzt in Jerusalem wohnt oder in Rom oder in Gießen, gibt es keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Außer die souveräne, unwiderstehliche, rettende Gnade des allmächtigen Gottes. Aber stellen wir nochmal die Frage, kann dieser Unwillen des Menschen, nicht der Unwillen, der tief in der sündhaften Seele entspringt, kann der den Willen Gottes übertrumpfen? Kann Jerusalems Unwillen das Wort Gottes kraftlos machen? So etwas dürfen wir nicht eine Sekunde lang denken. Aus dem Vers 15 und dann gerade aus diesen Worten, aber ihr habt nicht gewollt, geht eines hervor, nämlich Gottes souveräner Ratschluss der Verwerfung. Gott will sie nicht retten. Gott hat sich vor aller Zeit in seinem Sohn Jesus Christus ein Volk erwählt, gleichsam erschaffen. Und das geschah nicht ohne Absicht. Wir kommen in ein paar Monaten dazu, in Jesaja 43, im Vers 21, da klingt das an. Da redet er von dem Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Gott will sich in seinem erwählten Volk verherrlichen. Ja, sein Volk, das keinerlei Verdienste vorweisen kann, sondern sich einzig und allein auf Gottes Barmherzigkeit berufen kann, das verherrlicht seinen Erlöser. Und dieses Volk, das sind dann die sogenannten Gefäße der Barmherzigkeit, von denen Paulus in Römer 9 spricht. Aber Paulus spricht im selben Satz auch von den Gefäßen des Zorns. Und auch in diesen verherrlicht sich Gott. Aber eben nicht als Gott der Barmherzigkeit, sondern als Gott der Gerechtigkeit. Es muss offenbar werden, dass Gottes Gericht wirklich gerecht ist. Ja, Gott wirft den Menschen nicht einfach nach Gutdünken in die Hölle, sondern zunächst muss die Sünde, die eine so schwere Strafe rechtfertigt, offenbar werden. Und die Sünde offenbart sich auf dem Weg ihrer eigenen Gottlosigkeit und Verhärtung. Darum wird Jesaja zu diesem geistig halsstarrigen, blinden und tauben Volk gesandt. Er soll ihre Sünden aufzeigen. Und er soll sie ernsthaft zur Umkehr aufrufen. Und den gleichen Auftrag haben auch die anderen Propheten, die im Laufe der Geschichte auftreten. Aber die Antwort des Volkes ist immer die gleiche. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Und der traurige Höhepunkt dieses Unwillens zeigte sich dann in dem Anschlag auf den Sohn Gottes selbst. In dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern, Markus 12, wird die Motivation recht bildhaft geschildert. Ja, jene Weingärtner, also die Gottlosen, aber sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten. So wird das Erbgut uns gehören. Ja, also das alles, dieser Überfluss an Sündhaftigkeit muss zuerst offenbart werden. Ja, die Verwerfung ist ebenso wie die Erwählung vor Grundlegung der Welt im Gottesratschluss beschlossen. Ja, und sie hat also den Zweck, dass Gott im Gericht tatsächlich als der Heilige und Gerechte dasteht. Und nicht nur wegen seiner gnädigen Barmherzigkeit, sondern auch wegen seiner gerechten Strenge verherrlicht wird. Soweit zum Grund von Israels Unwillen. Kommen wir schließlich noch ganz kurz im dritten Teil zu den Folgen von Israels Unwillen. Im Grunde haben wir ja diese Frage schon nebenbei beantwortet. Und die Antwort überrascht uns nicht. Am Ende steht Israels Vernichtung. Das wird auch in dem Textzusammenhang deutlich. Im Vers 13 wird das Bild einer einstürzenden Mauer gezeichnet. Man kann beobachten, wie sich oben ein Stein aus der Mauer löst, wie das ganze Gebilde sich neigt und plötzlich und unausweichlich zusammenbricht. Und dieser Zusammenbruch ist so vollständig, dass nicht mal eine kleine Scherbe übrig bleibt, mit der man etwas Wasser schöpfen könnte. Und sollte uns auch nicht entgehen, was in Vers 14 steht, und er wird sie zerbrechen. Ja, Gott tut das. Kein Zufall oder schlimmes Schicksal tritt hier ein, sondern der Herr selbst vollzieht an ihnen sein Gericht. Und von der einstigen Pracht des Volkes Gottes wird nur ein winziger Überrest übrig bleiben. Er wird in Vers 17 verglichen mit einem Mastbaum auf dem Gipfel eines Berges oder einem Banner auf einem Hügel. Ja, in einer weiten Landschaft, ganz fern, steht so ein kleines Fähnlein. Das ist übrig. Es wird also kaum noch sichtbar sein. Aber dennoch, der Überrest bleibt. Und an diesem Überrest erweist sich der Herr als derjenige, der seine Verheißungen treu erfüllt. Und zu diesem Überrest dürfen auch wir uns rechnen. Was heißt das also für uns? Für uns beinhaltet dieser Text beides, eine Warnung und eine Verheißung. Die Warnung und der Befehl lautet, auf das Wort Gottes Acht zu haben und Gott zu vertrauen. Das heißt also, vor diesem Ägypten, das ja nichts anderes ist als unsere eigene sündige Natur, vor dem zu fliehen und Rettung beim Kreuz von Golgatha zu suchen. Durch Umkehr und Ruhe werden wir gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen liegt unsere Stärke. Vers 15. dieses Wissen um die Treue Gottes, dieses Wissen, dass seine Verheißung wirklich unumstößlich ist, das ist aber kein Grund, jetzt sich irgendwie besonders vorzukommen, sich über andere zu erheben. Denn unser Verdienst ist das nun wirklich nicht. Ja, das Wort Gottes warnt ja an mehreren Stellen ausdrücklich davor, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Denn es ist ganz allein das Werk Gottes, dass wir ihn und uns erkennen und dass wir zu ihm kommen dürfen. Darum wollen wir uns auch nicht rühmen, dass wir im Gegensatz zu Juda so klug sind oder dass wir die besseren Werke tun oder dass wir uns bekehrt hätten und eine Entscheidung getroffen hätten, die richtig war. Das alles zählt überhaupt nichts. Was wirklich zählt, ist nur die Gnade Gottes, die uns in seinem Sohn zuteil wird und die uns zu ihm zieht. Ja, Christus gehören zu dürfen, voll und ganz, im Leben und im Sterben, in allen Höhen und Tiefen, das ist tatsächlich unser einziger Trost. Das ungläubige, gottlose Jerusalem ist keine Gestalt aus der fernen Vergangenheit. Das gibt es heute immer noch. Das ist unser alter Mensch. Und jeder von uns wird noch viele Anfechtungen zu ertragen haben. Ja, viele assyrische Armeen werden noch gegen uns anrücken. Und noch oft werden wir uns voller Sehnsucht nach Ägypten ausstrecken. Ja, nach den weltlichen Fleischtöpfen, wo es uns doch so gut ging. Aber die Ruhe, die wir in Ägypten suchen, die wir in der Welt suchen, das ist nur ein Vorbote des ewigen Todes. Unsere wirkliche Hoffnung ist, dass wir das alles eines Tages hinter uns lassen und dass wir in der Gegenwart unseres Gottes die wahre und ewige Ruhe finden dürfen und ihm dann auch endlich die Ehre bringen werden, die ihm zukommt. Amen.